DW Menschen und Märkte.
Apple vor Gericht. Was wird aus geplantem Börsengang der Ölfirma Saudi Aramco? Indiens Wirtschaft gefährdet durch mögliche Engpässe bei saudischem Öl. Und Kanada hat CO2-Steuer schon längst eingeführt. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Im Streit zwischen Apple und der EU-Kommission um die 13 Milliarden Euro schwere Steuernachzahlung in Irland wird es ernst. Die beiden Seiten treffen am Dienstag und Mittwoch mit ihren Argumenten vor dem EU-Gericht in Luxemburg aufeinander. Im Kern des Streits liegt die Frage, wo Unternehmensgewinne besteuert werden müssen. Ralf Siener.
Vestager gegen Apple. Das war der bisherige Höhepunkt in der Kommissionskarriere der EU-Wettbewerbskommissarin. Doch ab heute heißt es vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg de facto Apple gegen Vestager. Margrethe Vestager hat dieses Verfahren seit August 2016 kommen sehen.
In case of an appeal in front of the EU courts.
Für den Fall einer Klage des Apple-Konzerns vor dem Europäischen Gericht könne die Steuernachzahlung zum Beispiel auf einem Treuhandkonto hinterlegt werden, schlug Junckers Wettbewerbskommissarin vor 3 Jahren in Brüssel vor.
The recovery amount can, for example, we put in an escrow account.
Und genau so geschah es. Apple hinterlegte das Geld auf einem Sperrkonto. Insgesamt 14,3 Milliarden Euro samt Zinsen. Und zog gegen Vestagers Steuernachforderung vor das Europäische Gericht in Luxemburg. Dort geht es ab heute nicht nur um die Frage, ob die von der EU-Kommission geforderte Steuernachzahlung gerechtfertigt ist. Bei dem Verfahren Apple gegen die EU-Kommission geht es für Margrethe Vestager de facto um die Machtfrage und um ihren zukünftigen Handlungsspielraum in Brüssel, wenn es in Zukunft um die faire Besteuerung von Digitalkonzernen in der EU geht. Ganz gleich, ob sie Apple heißen, Amazon oder Facebook.
Executive Vice President Margrethe Vestager.
Margrethe Vestager genießt das ganz besondere Vertrauen der zukünftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch der deutschen Kanzlerin. Die 51-jährige Dänin soll bis Ende kommenden Jahres eine faire EU-Steuer für Digitalunternehmen entwerfen. Die liberale Vestager ist von der Leyens erste Stellvertreterin mit besonderen Exekutivbefugnissen.
Margrethe Vestager will be the Commissioner for Competition.
Doch wie weit Vestagers Befugnisse in Steuerfragen tatsächlich reichen, das entscheidet sich nicht in Brüssel, sondern vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg. Für den grünen Europaabgeordneten und Steuerexperten Sven Giegold steht fest, gewinnt Apple in Sachen Steuernachzahlung vor dem Europäischen Gericht, dann wird die Frage der fairen und vereinheitlichten Besteuerung von US-Technologiegiganten in der EU deutlich zurückhaltender und deutlich weniger dynamisch angegangen als derzeit von der Leyen und Vestager geplant.
0.005%.
Nur 0,005% Körperschaftssteuern habe der Konzern Apple Sales International mit Firmensitz in Irland 2014 auf seine europaweiten Gewinne bezahlt, rechnete Vestager vor, als sie vor 3 Jahren in Brüssel die Milliardensteuernachforderung gegen Apple begründete. Apple habe geradezu in einer unglaublichen Weise profitiert von einer speziell auf den Konzern zugeschnittenen irischen Steueroasenkonstruktion.
50 Euros per Million in Profits.
2014 habe Apple auf 1 Million Euro Gewinn gerade mal 50 Euro Steuern bezahlt. So Vestagers Berechnung. Als politischen Dreck bezeichnete Apple-Chef Tim Cook damals umgehend Vestagers Vorwurf. Die EU-Wettbewerbskommission muss jetzt beweisen, dass Apple in Irland in den Genuss von Apple-Only-Steuervorteilen kam, also von Schlupflöchern, die anderen Konzernen versperrt waren. Und das Europäische Gericht muss entscheiden, inwieweit die EU-Kommission die nationale Steuerhoheit beschneiden darf, zum Beispiel von Irland. Apple argumentiert, man habe die in Europa erzielten Gewinne nur in Irland zwischengeparkt, um eine Steuerreform in den USA abzuwarten. Versteuert werden müssten die in der EU erzielten Profite zum größten Teil in den USA. Schließlich seien dort die Apple-Produkte entwickelt worden. Auch das US-Finanzministerium betont, die Steuern der amerikanischen Technologiekonzerne stünden den Vereinigten Staaten zu und niemandem sonst. Und Donald Trump sieht Margrethe Vestager als seine persönliche Feindin. Die EU-Kommissarin hasse die USA und verfolge deshalb gezielt amerikanische Unternehmen, behauptet der US-Präsident. Das Apple-Urteil des höchsten europäischen Gerichtes wird nicht nur Vestagers Handlungsspielraum beeinflussen, sondern auch das Verhältnis der Vereinigten Staaten zur Europäischen Union.
So viel von Ralf Siener. Die Ölpreise haben am Dienstag einen kleinen Teil ihrer starken Aufschläge vom Wochenstart abgegeben. Auslöser war der Angriff auf den Ölriesen Saudi-Arabien vom Wochenende. Doch was ist eigentlich mit dem lange geplanten Börsengang der staatlichen saudischen Ölfirma Saudi Aramco? Es brodelt die Gerüchteküche. Konrad Busen.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so der Tenor des Berichts im Wall Street Journal. Er beruft sich auf Insider aus Saudi-Arabien. Nach den Angriffen und der teilweisen Zerstörung von Saudi-Arabiens zweitgrößtem Ölfeld sowie einer Ölraffinerie beraten die Saudis nun darüber, den Börsengang von Saudi Aramco noch einmal zu verschieben. Letztes Jahr gab es schon einmal eine Verschiebung. Eine Bewertung des staatlichen Ölkonzerns von 100 Milliarden Dollar hatte Saudi-Arabien mal angepeilt. Oliver Roth vom Bankhaus Otto Seidler hat an der Bewertung Zweifel.
Die Investoren, die da ihr Geld auf den Tisch legen, die wollen eben auch wissen, was passiert da genau. Was wird mit dem Geld letztendlich angestellt? Wie sind die Renditen? Wie wird das erwirtschaftet? Wie ist die Nachhaltigkeit? Und wenn man da nicht offen mit umgeht, und das haben die Saudis bisher definitiv nicht bewiesen, dann kriegt man einfach Probleme der Glaubwürdigkeit und die Investoren werden dann eben nicht zubeißen. Und dann sind die 100 Milliarden Euro ein Ziel, das zwar ein großer Wunsch, aber nicht realistisch erzielbar ist.
Das Problem, das Saudi Aramco nach den Angriffen vom Wochenende hat, ist, die Anleger zu überzeugen, dass die Produktionsanlagen sicher sind. Hatte das Land nicht vor einiger Zeit ein teures Patriot-Flugabwehrsystem von den USA gekauft? Wo war das, als die Drohnen kamen, ob nun von den Houthi-Rebellen oder direkt aus dem Iran gesteuert? Mancher an der Börse glaubt, dass nun der Börsengang von Saudi Aramco ganz vom Tisch ist. So schreibt etwa der Kommentator der Börsenzeitung, nicht nur die Hälfte der saudischen Ölproduktion sei lahmgelegt, sondern der Börsengang der staatlichen Ölgesellschaft sei zu Fall gebracht. Oliver Roth, der Wertpapierhändler von Otto Seidler, glaubt allerdings, dass ein Verkauf, zumindest ein teilweiser, von Saudi Aramco für die Saudis alternativlos ist.
Irgendwann wird das irgendwann mit dem Thema Öl auch vorbei sein. Und deshalb versuchen sie sich jetzt auf neue Füße zu stellen. Und deshalb eben jetzt der Verkauf, denn dafür braucht man viel Geld.
Viel Geld für das Management des Klimawandels. Der Reichtum der vergangenen Jahrzehnte wird für das Ölland Saudi-Arabien zur Herausforderung der Zukunft.
Konrad Busen war das. Durch die Angriffe auf die Ölproduktion in Saudi-Arabien leidet auch die Wirtschaft in Indien. Denn Indien importiert über 80% seines Rohölbedarfs und Saudi-Arabien ist einer der größten Lieferanten. Dabei steckt die größte Volkswirtschaft in Südasien ohnehin in einer Krise. Bernd Musch-Borowska berichtet.
Die ohnehin schwächelnde indische Wirtschaft könnte durch die Angriffe auf die Ölproduktionsstätten in Saudi-Arabien weiteren Schaden erleiden. Indien gilt als der drittgrößte Erdölimporteur der Welt. Sollte die Situation weiter anhalten, würde sich das beim laufenden Haushalt und dem Staatsdefizit bemerkbar machen, sagte der Gouverneur der indischen Zentralbank RBI, Shaktikanta Das, in einem Interview mit dem amerikanischen Wirtschaftssender CNBC.
Saudi oil production represents roughly about 10% of the world oil production and supply.
Die saudische Ölproduktion deckt etwa 10% des weltweiten Ölbedarfs und wie wir wissen, ist jetzt die Hälfte dieser Produktion betroffen, also 5% des Weltbedarfs. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Rohölpreise und die Finanzmärkte. Die indische Währung hat das bereits zu spüren bekommen. Je nachdem, wie lange das dauert, wird sich das in unserem Haushalt bemerkbar machen und auch beim Staatsdefizit. Dabei steckt die größte Volkswirtschaft in Südasien bereits in einer Krise. Das indische Wirtschaftswachstum lag im letzten Quartal nur bei 5%, deutlich unter den Prognosen von 5,8%. Die schwächste Wachstumsrate seit mehr als 6 Jahren.
Die
Zahlen sehen tatsächlich schlecht aus. Im ersten Quartal hatten wir noch ein Wachstum von 5,8% prognostiziert. Und jeder dachte, es würde nicht unter 5,5% sinken. Die 5 war eine Überraschung für uns alle. Wir analysieren das noch. Bei der letzten Sitzung des Finanzrates haben wir klar festgestellt, das Wachstum verliert an Schub. Deshalb bleibt das unsere höchste Priorität. Die aktuelle Krise macht sich nicht nur bei der indischen Währung bemerkbar. Auch die Verbraucherpreise sind infolge des Ölpreisanstiegs und anderer Faktoren gestiegen. Im August um 3,2%. Die Inflation bleibe damit aber unter dem mittelfristigen Ziel der Reserve Bank of India, sagte RBI-Gouverneur Shaktikanta Das. Die Lebensmittelpreise folgen über den Verlauf eines Jahres einem Zyklus. In manchen Monaten sind Obst und Gemüse teurer als in anderen. Wir hatten auch Glück in diesem Jahr mit dem Monsun. Insgesamt gab es 3% mehr Regen, aber in einigen Gebieten im Osten und Nordosten Indiens gab es 5-6% weniger als erwartet. Was die Preise von Gemüse und Getreide angeht, dürfte es insgesamt keine großen Steigerungen geben. Und wenn doch, dann muss man bedenken, ist das auch gut für die Bauern. Der Rohölbedarf der indischen Wirtschaft soll durch die Krise in Saudi-Arabien nicht beeinträchtigt werden, obwohl die Rohölpreise bereits um rund 12% gestiegen sind. Wie die Tageszeitung Times of India berichtete, hat Saudi-Arabien zugesagt, dass die Öllieferungen nach Indien nicht gekürzt würden. Indien importiert über 80% seines Ölbedarfs. Der Irak und Saudi-Arabien sind die beiden wichtigsten Lieferanten.
Soweit Bernd Musch-Borowska. In Deutschland wird seit langem darüber gestritten, Kanada hat die CO2-Steuer schon eingeführt. Gegen den erbitterten Widerstand von 4 Provinzen. Denn bis 2030 will Kanada seine Emissionen gegenüber 2005 um 30% senken. Einzelheiten von Peter Mücke.
Manche Dinge sind auf der ganzen Welt gleich. Zum Beispiel, dass beim Wort Steuer jeder Wähler erstmal zusammenzuckt. Vor allem, wenn es sich um neue Steuern handelt. Kein Wunder also, dass der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau von der Liberalen Partei im Zusammenhang mit der neuen CO2-Steuer in seinem Land konsequent von einem Preis für Verschmutzung redet. Aber auch ein Politprofi wie Trudeau ist vor einer freudschen Fehlleistung nicht gefeit.
What we're also guaranteeing is that this tax, this pricing.
Ausgerechnet im kanadischen Parlament rutschte Trudeau vor einigen Monaten das verbotene Wort Tax, Steuer, heraus, zur großen Freude der konservativen Abgeordneten. Die Partei von Trudeaus Herausforderer Andrew Scheer hat sich im Wahlkampf zur Parlamentswahl am 21. Oktober ohnehin auf das Thema eingeschossen und verwendet das Wort Steuer so oft wie es geht.
The liberal carbon tax is just about raising revenues.
Die CO2-Steuer dient nur dazu, die Kassen der Regierung zu füllen. Der normale Kanadier zahlt nur drauf und der Umwelt bringt das alles auch nichts. Die Unternehmen, die am meisten CO2 ausstoßen, haben einen Deal mit der Regierung. Wir werden das ganz anders machen, Anreize bieten, die Emissionen zu reduzieren, aber bestimmt keine neue Steuer einführen. Ob CO2-Steuer oder Preis für Verschmutzung, seit April wird in ganz Kanada eine Abgabe auf Kohlendioxidemissionen erhoben. In einigen Regionen gab es so etwas schon länger, doch bis zuletzt wehrten sich 4 Provinzen, die in Kanada traditionell einen hohen Grad an Autonomie haben, gegen die Vorgaben aus Ottawa. Eine davon, die wirtschaftsstarke Provinz Ontario. Wir können uns wegen der CO2-Steuer keine Rezession leisten. Denn die Wahrheit ist, entweder bist du für die CO2-Steuer oder du bist für Arbeitsplätze. Beides gleichzeitig geht nicht, sagt der Ministerpräsident von Ontario, Doug Ford. Seine konservative Regierung hatte nach dem Wahlsieg im Sommer 2018 das in der Provinz existierende System des Emissionshandels gekippt und sich bis zuletzt geweigert, die landesweite CO2-Steuer CO2-Steuer einzuführen. Doch auch in Ontario gilt seit April, Produzenten und Händler fossiler Energien müssen pro Tonne CO2, die sie verursachen, 20 kanadische Dollar zahlen, etwa 13 Euro. Das merken auch Autofahrer an der Tankstelle, räumt die kanadische Umweltministerin Catherine McKenna ein. Ja, der Spritpreis steigt dadurch um rund 4 Cent pro Liter und schafft einen Anreiz, nach einem sparsameren Auto zu schauen oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Es gibt außerdem eine 5.000-Dollar-Prämie für den Kauf eines Elektroautos. Jeder hat die Wahl. Außerdem, so argumentiert die Regierung von Justin Trudeau, würden viele Haushalte sogar noch profitieren. Denn die Provinzen müssen 90% der Einnahmen aus der CO2-Steuer als Klimadividende an die Bürger ausschütten. Mit den restlichen 10% sollen klimafreundliche Projekte gefördert werden, wovon auch die Wirtschaft profitieren soll, sagt Trudeau. Diesmal wieder, ohne das hässliche Wort Steuer in den Mund zu nehmen.
We're gonna return more money from that price on pollution to ordinary families.
Wir werden den normalen Familien mehr Geld zurückgeben, als sie der Preis für Verschmutzung kostet. Wir wissen, dass wir die Kosten für die Energiewende nicht den hart arbeitenden Familien auflasten dürfen, die ohnehin schon sehr belastet sind. Unser Plan, die Umwelt zu schützen, ist gleichzeitig auch ein Plan für mehr Wirtschaftswachstum.
A plan for protecting the environment is also a plan for growing the economy.
Aus dem ARD-Studio Kanada war das ein Beitrag von Peter Mücke. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.